Heute Abend das Thema praktische Hilfen im bibeltreuen Umgang mit und für Freude an der Heiligen Schrift. Und bevor wir Bruder Kotsch bitten, möchte ich mit uns beten. Lieber Vater, wir danken dir für diese Abendstunde, danken dir für das Licht deines Wortes, für die Orientierung, die du uns geben willst. Danke, dass du viele von uns auf den lebendigen Weg gestellt hast, Herr Jesus, der du selbst bist. Und hab doch auch Dank für deine Treue, dass du uns nicht lässt, wo wir auch abgeirrt sind, krumme und schräge Wege gegangen sind, Umwege. Danke für deine Barmherzigkeit und Liebe, die uns immer wieder zurückführt. Und nun schenk, dass auch diese Stunde dient, dass wir zielorientiert unseren Weg gehen, dass wir dir entgegengehen, dass wir auf dich hin leben, den Herrn der Herren, den König der Könige und der, der bald kommt. Hab du Dank für diesen Abend, für unsere Gemeinschaft. Wir bitten dich für Bruder Kotsch, dass du ihn segnest, ihm Weisheit, Freimut gibst, dein Wort zu sagen, dass es von dir lebendig gemacht wird und Herzen bewegt. Danke für dieses Wunder, dass du für jeden ein Stück Brot vom Himmel heute Abend brichst. Gepriesen seist du. Amen. Bitte.
Ja, heute Nachmittag ging es um Angriffe auf die Bibel. Und ich habe bewusst einmal Angriffe mit einbezogen, an die wir möglicherweise sonst nicht denken würden. Weil Angriffe auf die Bibel erwarten wir sonst in erster Linie durch Menschen, die eben gegen den Glauben sind oder möglicherweise eben auch von bibelkritischen Theologen. Aber es gibt heute wesentlich mehr Angriffe auf die Bibel, wo Aussagen der Bibel relativiert werden. Das war allerdings ja nur der erste Teil. Der zweite Teil, und den will ich ganz besonders deutlich betonen, ist der positive, nämlich dem, dass wir in der Bibel einen Schatz Gottes haben und wo es darum geht, diese Begeisterung an der Bibel zu haben oder zu bekommen, wenn man sie noch nicht hat, oder wenn man sie mal gehabt hat, wieder zu bekommen. Denn das ist auch nichts, was selbstverständlich für alle Zeiten da ist, dass man im Bibellesen und im Umgang mit der Bibel auch mal Phasen hat, wo man meint, das spricht mich nicht an, das ist mir irgendwo so distanziert oder ich kenne das alles schon. Das kann durchaus passieren. Trotzdem, ich glaube, wir haben in der Bibel einen ganz besonderen Schatz. Und wenn ich dazu motiviere, in der Bibel zu lesen, dann könnte ich das erst einmal ganz ohne irgendwelche geistlichen Argumente tun. Also auch für denjenigen, der gar kein Christ ist, könnten wir sagen, es lohnt sich, in der Bibel zu lesen. Ja, warum? Die Bibel ist der Bestseller überhaupt. Es gibt kein Buch in der gesamten Weltgeschichte, was mehr verkauft worden ist. Jetzt kann man ja natürlich sagen, ja und? Ja, viele Menschen sind doch an dem interessiert, was alle denken, was alle glauben, was alle sehen. Geht ja manchmal im Fernsehen so, nicht? Hast du das auch gesehen? Das haben doch alle gesehen oder alle gehört oder das wissen doch alle. Und hier könnten wir mit Recht sagen, als Christen, hast du schon in der Bibel gelesen? Die lesen doch alle. Gut, jetzt würden manche vielleicht dann sagen, ja, meine Freunde aber nicht. Ja, jetzt geht es ja nicht nur darum, sondern weltweit gesehen ist es bis heute das meistgelesene, meistverkaufte Buch, darüber hinaus auch überhaupt das Buch, was am längsten die Weltgeschichte geprägt hat. Es gibt kein Buch, was so lange die Weltgeschichte geprägt hat, das Denken der Menschen, den Glauben der Menschen, wie die Bibel das getan hat. Das heißt, selbst der nicht an Gott glaubt, sollte in der Bibel lesen, weil es sich um solch ein einflussreiches, bedeutendes Buch handelt. Also wenn jemand Goethe und Schiller liest, da würde ich sagen, was ist Goethe und Schiller gegen die Bibel? Ja, ich meine, ich habe ja nichts gegen Goethe, auch nichts gegen Schiller und auch nicht gegen andere Dichter, aber die haben ja gerade mal rund vor 200 Jahren gelebt, werden in erster Linie Deutschland gelesen. Die Bibel hat Kulturen weltweit beeinflusst. Naja, und jetzt müssten wir sagen, seit 3000 Jahren. Also auch ja, das Alte Testament schon in der Zeit vor der Geburt Jesu. Darüber hinaus ist es so, wer in Deutschland lebt, kommt eigentlich ohne die Bibel gar nicht richtig aus. Warum? Weil gerade in Deutschland unsere gesamte Kultur und Geschichte, Architektur, Rechtsprechung, Kunst, Malerei, Dichtung und so weiter ganz stark geprägt und beeinflusst ist von der Bibel. Gehen Sie doch einmal in irgendein Kunstmuseum in Deutschland, es sei denn, es beschränkt sich auf die Kunst der letzten 100 Jahre, dann werden Sie ohne ein Verständnis der Bibel einen Großteil der Kunstwerke nicht richtig einordnen können. Denn die häufigsten Motive, also Sie merken schon, ich bin jemand, der gerne mal Museen besucht, ne, alte Schlösser und Gemälden und was weiß ich. Und da ist es so, ganz, ganz viel biblische Darstellungen. Wie stellen die Menschen sich das zu ihrer Zeit vor? Bei mittelalterlicher Malerei, da gibt es fast nichts anderes, außer dass man ganz stark biblische Motive heranzieht. Oder sehen Sie Architektur, studieren Sie Architektur. In der Architekturgeschichte, die prächtigsten Gebäude der Vergangenheit waren die Kirchen. Ist ja bis heute noch so. Haben Sie eine etwas ältere Stadt, die ist ja ganz klar so aufgebaut, in der Mitte die Kirche, das ist das höchste Gebäude, davor der Marktplatz, da hat man gehandelt. Das war auch bewusst vor der Kirche, denn das sollte im Angesicht Gottes sein. Also, dass die Händler nicht zu stark betrügen, weil sie wissen, Gott schaut zu. Das ist direkt vor der Kirche. Und ob das tatsächlich immer funktioniert hat, wissen wir nicht so genau. Aber das war die Funktion. Und dann ringsherum all die anderen Häuser angebaut. Und bei älteren Städten heute, die nicht so riesig gewachsen ist, da sieht man bis heute noch diesen Aufbau. Und dann merkt man, im Mittelpunkt architektonisch einer ganzen Stadt stand die Kirche. Und die Kirche wurde ja rum wieder nach biblischen Motiven gebaut. Wenn wir jetzt mehr Zeit hätten, würde ich mit Ihnen in irgendeine Kirche gehen und Ihnen dann alles erklären, wie die genau gebaut ist und warum man wo was hingemacht hat. Denn das hat ganz häufig mit biblischen Hintergründen zu tun. Beispielsweise, die meisten Kirchen sind in Kreuzform gebaut. Also sozusagen, wenn jetzt Gott aus dem Himmel schaut, sieht er ein Kreuz, ein Langschiff und ein Querschiff von oben, genau wie ein Kreuz. Die allermeisten Kirchen. In Griechenland ist das Langschiff ein bisschen kürzer, weil das eben das griechische Kreuz. Das griechische Kreuz ist in beiden Seiten gleich lang. Aber die normalen Kirchen, alle so ausgebaut. Die meisten Kirchen sind, wenn man reinkommt, im Westen und wenn man nach vorne schaut, im Osten. Ja, warum? Das war auch theologisch durchdacht. Denn Jesus sollte doch auf dem Ölberg wiederkommen. Und der Ölberg ist von uns aus Richtung Südosten, da wo von uns aus die Sonne aufgeht. Also sollte das diesen Blick wenden darauf, wenn Jesus mal wiederkommt, dann sehen wir direkt auf ihn. Darüber hinaus lesen wir im Johannesevangelium, dass Jesus das Licht der Welt ist. Und deshalb sollte man, wenn man im Gottesdienst ist, eben das Licht, was reinstrahlt, gerade wenn man morgens die Gottesdienste feiert, und meistens waren die ja morgens, dann sollte das leuchten und man sollte eine Ahnung haben von diesem Licht Gottes, von dem Licht der Herrlichkeit. Jetzt könnte ich das noch mehr ausdeuten. Es gibt nämlich eine ganze Menge Sachen, wie die Kirchen gebaut worden sind. Ich will Ihnen ja nur sagen, wenn Sie die Bibel kennen und das jetzt anzuwenden wissen, verstehen Sie das viel besser. Sonst gehen Sie in so ein Gebäude herein und sagen, ach, ganz schön. Oder Sie sagen, das ist mir zu alt, zu zugig, zu kalt. Aber wenn man das verstehen will, dann muss man die Bibel kennen. Das gilt genauso für Literatur. Viele große Entwürfe der Literatur der letzten Jahrhunderte setzen sich mit biblischen Gedanken und Motiven auseinander. Darüber hinaus ist es so, dass unsere hochdeutsche Sprache eigentlich durch die Bibel entstanden ist. Sie wissen ja wahrscheinlich, der Schöpfer der modernen hochdeutschen Sprache ist Martin Luther. Und er hat das entworfen für seine Übersetzung der Bibel, des Alten und Neuen Testaments. Denn bis dahin gab es kein Hochdeutsch. Und er hat es so gut erfunden, dass es bis heute unsere Literatur, unser Reden und Sprechen, unsere Grammatik, unsere Wortwahl, ja bis in unsere Sprichworte hinein. Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Das kennen wahrscheinlich die meisten Menschen in Deutschland. Aber nicht alle wissen, dass es sich hier um einen Bibelvers handelt. Und es gibt eine ganze Menge Bibelverse, von denen wir merken, die haben unser Leben und Denken geprägt. ganz, ganz tief. Also das heißt, jemand, der die eigene Kultur in Deutschland verstehen will, der kommt an der Bibel nicht vorbei. Übrigens auch bis in die Rechtsprechung. Ich habe ja gesagt, dass heutzutage die Politik immer weiter abrückt von biblischen Motiven. Aber ursprünglich ist das, was wir heute als Rechtswesen empfinden, stark geprägt von der Bibel. Zum Beispiel gehen wir davon aus, vor dem Gericht sind alle gleich. Und jetzt würden viele wahrscheinlich sagen, ja, das ist doch selbstverständlich. Das ist gar nicht selbstverständlich. Sind Sie zum Beispiel in einem hinduistischen Umfeld, da werden die Menschen nach der Kaste beurteilt. Sind Sie bei den alten Germanen, also bevor sie Christen geworden sind, dann gab es genaue Unterschiede. Hat man eine alte Frau ermordet, hat man nur halb so viel Strafe bezahlen müssen, als man eine junge ermordet. Weil man gesagt hat, ja, die Junge, die kann noch Kinder bekommen, die kann noch ordentlich arbeiten, die Alte nicht, also weniger Strafe. Ja, zu Recht, Sie lächeln darüber, weil wir heute biblisch empfinden. Wir sagen heute, egal ob alt oder jung, ob Mann oder Frau, ja, wie schreibt nämlich Paulus, es sind alle einer vor Christus. Aha, wir sind nämlich eins, egal ob wir Sklaven sind oder Freie. Gott sieht uns als wertvoll an. Jesus stirbt nicht nur für die Reichen oder für die Armen oder für die Alten oder Jungen, sondern für alle. Der Gedanke, dass alle Menschen gleich vor Gott sind, gleich sind, das kommt aus dem Gedanken, sie sind gleich vor Gott. Und das war nie in der Weltgeschichte so. Manche Leute sagen ja, das Vorbild der Demokratie sei das alte Griechenland. Zum Beispiel Athen. Das stimmt gar nicht. Lesen Sie mal nach, in Athen war die Mehrzahl der Bevölkerung Sklaven. Die hatten gar keine Rechte. Wählen durften die schon gar nicht. Frauen durften auch nicht wählen in Athen. Besitzlose auch nicht. Letztendlich waren es zwischen 15% und 20% der Bevölkerung, die wählen durften. Ist das unsere moderne Demokratie? Nein, hier darf jeder. Also da wird nicht gesagt, du bist reich, du bist arm, der Reiche hat doppelt so viel Stimmen. Das war in Griechenland normal. Also das heißt, dieses Modell, auch jeder darf etwas beitragen, jeder darf seine Meinung sagen, ist eines, was eigentlich auch aus christlichen Erweggründen erwachsen ist. Christen haben das nicht immer vertreten, das wissen wir ja auch, aber diese Motivation ist entstanden das erste Mal, als in der Französischen Revolution die Menschenrechte erklärt worden sind. Die wurden dort verfasst von einem hugenottischen Pfarrer namens Rambaud. Das heißt, einer, der zu den Evangelischen gehörte in Frankreich. Der hat das verfasst. Und das wurde hinterher von den anderen übernommen. Das ist historisch dokumentiert. Also das heißt, auch die Erklärung der Menschenrechte geht auf christlich-biblisches Denken zurück. Und so finden wir eine ganze Menge Aussagen heute in unserem Rechtswesen, die eigentlich ihren Ursprung haben in christlichem, biblischem Denken. Und da merken wir, wenn wir das verstehen wollen, wenn wir dahinter stehen wollen, dann geht eigentlich kaum ein Weg daran vorbei, als die Bibel näher kennenzulernen. Zu wissen, wie ist es dazu gekommen und wie wird es auch begründet. Denn lassen wir die Bibel weg, dann fallen auch viele der Gesetze, die wir in unserer Gesetzgebung haben, weg, weil sie keine Begründung mehr haben. Wir merken das ja, da wo sich Menschen distanzieren davon, dann plötzlich sind viele der Gesetze, Gebote, die hinterfragt werden, neu definiert werden und dann immer wieder neu verhandelt werden müssen. Also das sind jetzt alles so Gründe, die dazu animieren könnten, in der Bibel zu lesen. Wir könnten auch sagen, es sind spannende Geschichten. Wer gerne etwas Thriller-mäßiges liest, der findet das auch in der Bibel. Spannende Geschichten. Wir finden spannende Familiengeschichten. Wir finden Liebesgeschichten, Ehegeschichten, Staaten, die entstehen und vergehen, Wunder, die da berichtet sind. Die Bibel ist auch spannend an vielen Punkten. Ich weiß nicht, ob Sie das mal nachvollzogen haben. Wenn Sie dann Könige, Chroniker, Ruth lesen, da sind ja richtig spannende Geschichten drin. Also auch das kann ein Argument sein. Letztendlich ist das natürlich nicht das eigentliche Argument. Das sind alles sekundäre Gründe, die aber immerhin vielleicht den ein oder anderen, der mit dem christlichen Glauben wenig anfangen kann, motivieren kann, in die Bibel hineinzuschauen und sich das durchzulesen. Für diejenigen, die Christen sind, gibt es noch ganz andere Motivationen. Und dafür möchte ich einmal zwei Bibelstellen vorlesen, sozusagen stellvertretend für viele andere, die es in der Bibel geben kann. Und zwar möchte ich hier zuerst einmal vorlesen aus dem zweiten Petrusbrief. Na, wo habe ich den denn hier? Sonst lese ich ihn erstmal in andere Stelle, bis mir die gleich wieder einfällt.
Der Geist Christi in ihm war, oder welche Stelle ist es?
Ja, nein, das ist hier. Die habe ich doch vorhin noch nachgelesen. Macht nichts, ich komme gleich noch darauf. Dann lese ich ihn erst einmal aus dem zweiten Timotheusbrief. Das war hier nämlich noch eine andere Stelle, die ich Ihnen gerne vorlesen wollte. Zweiten Timotheusbrief, Kapitel 3. Zweiten Timotheus, Kapitel 3, da beschreibt Paulus die Situation der Endzeit. Da beschreibt er, wie die Menschen am Ende der Zeiten leben werden. Und dann geht es direkt weiter, dass er nämlich diesem Leben der Menschen in der Endzeit eine Alternative gegenübersetzt. Also er sagt, so leben die Menschen in der letzten Zeit, bevor ich wiederkomme. Und dann schreibt er in Vers 14, du aber entgegengesetzt diesen Menschen, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. Und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk vollkommen ausgerüstet. Also, wenn wir davon ausgehen, dass wir relativ gesehen in der letzten Zeit sind, ohne jetzt in irgendwelche Spekulationen zu verfallen, da habe ich ja heute Nachmittag vor gewarnt, dann wird uns hier gesagt, diesen Anforderungen einer christenkritischen Zeit können wir nur bestehen, wenn wir verwurzelt sind im Wort Gottes. Sonst geht das nicht. Und dann beschreibt er hier ja noch, wir sollen beständig in dem bleiben, was wir gelernt haben. Aus dem Wort Gottes ist hiermit gemeint. Also das heißt, wir brauchen nicht ständig auf der Suche nach irgendeinem neuen Trend zu sein. Wir müssen nicht das über Bord werfen, was Väter und Mütter des Glaubens vor uns gefunden und entdeckt haben, sondern hier wird gesagt, bleib bei dem, was du gelernt hast. Von Kindheit an hast du die Heiligen Schriften kennengelernt. Und auf manche von uns wird das zutreffen, die sind in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen. Und manchmal kann es so sein, dass man sich daran gewöhnt hat. Das ist so alltäglich, man schätzt es nicht mehr so sehr. Und hier soll der Timotheus in einer ähnlichen Situation ermutigt werden. Freu dich daran, dass du schon sehr früh das Wort Gottes kennengelernt hast. Schätze das deshalb nicht gering. Werfe es deshalb auch nicht über Bord, weil es etwas Altbekanntes ist. Sondern halte deshalb umso mehr daran fest. Und dann sagt er ja noch, warum denn? Weil allein diese heilige Schrift, die von Gott kommt, hat Kraft, weise zu machen. Und zwar nicht weise zu machen, um hinterher das Abitur zu haben oder ein Studium zu absolvieren, sondern hier steht, das macht weise zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Nur allein durch die Schrift, durch die Heilige Schrift, können wir die Erlösung kennenlernen und erfahren. Es macht weise, dass wir Gott verstehen können, Jesus verstehen können, dass wir unser Christsein führen können. Es gibt heute immer wieder den Vorwurf, dass gesagt wird, ich glaube doch nicht an die Bibel, sondern ich glaube an Jesus. Haben Sie vielleicht auch schon gehört. Und das klingt ja durchaus herausfordernd. Denn tatsächlich, ich würde ja auch sagen, ja klar, ich meine, ich glaube ja nicht an ein Buch, sondern ich glaube an eine Person. Aber was sagt Paulus hier? Wir können diesen Glauben eben gar nicht erfassen ohne die Bibel. Und jetzt könnte ich ja denjenigen, der das behauptet, fragen, ja, was weißt du denn von Jesus ohne Bibel? Und da müssten wir sagen, ohne Bibel wüssten wir von Jesus gar nichts. Ohne die Bibel wüssten wir von der Erlösung nichts. Das heißt, alles, was wir von Jesus wissen, das kommt aus diesem Buch. Und wir sind darauf angewiesen, dass es zuverlässig ist. Und wir sind darauf angewiesen, dass Gott es uns durch den Heiligen Geist aufschließt. Aber, was er deutlich macht, wenn du weise werden willst zur Errettung, wenn du wissen willst, wie du errettet werden kannst, dann führt kein Weg an der Heiligen Schrift, an der Bibel vorbei. Also das sollte eine ganz starke Motivation sein. Unser Heil ist verknüpft mit dem Wort Gottes, weil da Gott zu uns spricht und sagt, was er über uns denkt und wie wir zu ihm kommen können. Und das ist nicht alles. Dann steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Also das heißt hier, die Schrift war hier eine Bezeichnung nicht für irgendwas, sondern die Schrift ist hier das Wort Gottes, die Bibel mit gemeint. Also die Bibel ist von Gott eingegeben. Eingegeben bedeutet, hier hat nicht der Paulus oder Petrus oder Jakobus oder Johannes einfach aufgeschrieben, was ihm denn so in den Sinn kam. Also das war nicht einfach eine antike Predigt, die da gehalten worden ist, sondern hier wird uns gesagt, hinter dem, was in der Bibel aufgeschrieben ist, steht Gott selbst. Er hat das eingegeben. Also alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und weil sie von Gott eingegeben ist, weil diese Schrift eben nicht nur die Überlegungen von irgendwelchen antiken Menschen vor Augen führt, deshalb ist sie, bewirkt sie etwas in unserem Leben. Und was sie bewirkt, steht hier, sie bewirkt Belehrung. Das wendet sich an den Verstand. Wenn wir in der Bibel lesen, werden wir belehrt über uns selbst. Wer bin ich eigentlich? Wo sind meine Fehler und Schwächen? Wo sind meine Stärken? Wo ist meine Beziehung zu Gott oder zu Mitmenschen? Also ich werde belehrt, ich verstehe das. Das ist aber nicht alles. Ich soll die Bibel nicht nur lesen, dass sie mein Intellekt anspricht und mich da herausfordert, sondern sie soll dann auch zur Überführung dienen, steht hier. Und Überführung ist mehr. Das eine spricht den Intellekt an, Überführung, da merke ich plötzlich, das trifft in mein Leben. Ich lasse mich davon betreffen. Ich merke plötzlich, ich bin schuldig vor Gott und muss umkehren. Die Bibel überführt mich von Illusionen in meinem Leben, von einer überhöhten Selbsteinschätzung, von meiner Schuld Gott gegenüber. Das ist das Persönliche. Das eine das Intellektuelle, das andere das Persönliche. Dabei bleibt es aber nicht, denn dann steht auch zur Zurechtweisung. Also das heißt, ich sehe, ich bin überführt, dass es falsch ist, aber dann ist die Situation auch noch nicht verändert. Sondern sie wird dann verändert, wenn ich mich zurechtweisen lasse. Also ich weiß, das ist falsch und dann höre ich das Wort Gottes, kehre um, tue Buße, so hieß das bei Jesus und bei Johannes. Und dann zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Das heißt, wenn ich dann erkannt habe, dass ich schuldig bin, ich bin überführt, ich bin zurechtgewiesen, ich bereue meine Schuld, dann hört das die Wirkung des Wortes Gottes nicht auf, sondern dann kommt dieser Aspekt der Erziehung. Durch das Wort Gottes will Gott uns erziehen. Wozu? Damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Das heißt, das Wort Gottes will uns nicht nur zeigen, wer wir sind, wie wir Vergebung unserer Schuld bekommen können, sondern das Wort Gottes will uns erziehen, dass wir so werden, wie Gott uns eigentlich haben will. Der gute Mensch Gottes. Und das ist wieder kein Selbstzweck, dass wir sagen können, naja, jetzt bin ich halt der perfekte Christ geworden. Sondern da steht, du sollst Christ werden. Gott will dein Leben verändern durch das Wort Gottes. Wozu? Damit wir zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet sind. Also das heißt, das Wort Gottes will uns auch in Aktion bringen, will, dass unser Leben verändert wird, dass nicht nur unser Denken, unsere Stellung zu Gott, sondern auch unsere Stellung zum Nächsten, das sind ja eben die Werke, die hier angesprochen werden, verändert werden. Und hier sehen wir in diesem Text, wie viel da eigentlich drinsteht, was Gott durch sein Wort erreichen will. Es ist also nicht nur kulturgeschichtlich, juristisch, politisch, künstlerisch interessant, sondern in der Bibel will uns Gott begegnen, will uns Gott sagen, wer wir sind, wer er ist, was bei uns verändert werden soll. Er will unser Leben verändern, unser Denken verändern und damit dann auch unsere Taten prägen. Und das ist ein sehr wichtiger, einschneidender Grund, warum wir in der Bibel lesen sollten. Jetzt könnten einige natürlich die Frage stellen, ja, in welcher Bibel denn überhaupt? Und da gibt es ja einige Streitpunkte. Die will ich heute Abend auch gar nicht klären. Das wäre ein Thema wahrscheinlich eines ganz eigenen Vortrags. Welche Bibelübersetzung ist die beste? Und Christen können eifrig streiten da. Also ich habe zahlreiche Streitpunkte gehört. Die einen, die Anhänger der Brüdergemeinden, kämpfen für die Elberfelder Bibel und das ist eine gute Bibel. Diejenigen, die in der evangelischen Kirche sind, kämpfen vielleicht manchmal für die Lutherbibel und das ist auch eine gute Bibel. Diejenigen, die das eher etwas ökumenisch wollen, die lesen die Einheitsübersetzung und das ist auch eine gute Bibel. Die, die reformiert sind und in der Schweiz, die lesen die Zürcher Übersetzung und das ist auch eine gute Bibel. Also ich will mich gar nicht beteiligen an dem vielen Streit unter den Bibeln, sondern ich möchte hier einfach mal dafür werben, es gibt wahrscheinlich weltweit kaum eine andere Sprache, in der es so viele gute Bibelübersetzungen gibt wie im Deutschen. Und deshalb können wir uns daran freuen. Wir sollten nicht darüber streiten, welche Bibelübersetzung die beste ist, sondern vielmehr, wir sollten drin lesen. Nicht? Denn letztendlich jede Bibelübersetzung kann uns überführen zu dem, was Gott uns sagen will, kann uns seinen Charakter nahebringen. Naja gut, es gibt so ein paar Bibelübersetzungen, habe ich auch meine Bauchschmerzen damit, also meint ihr mit der Volksbibel. Nicht? Ich meine, vielleicht liest die einer von Ihnen auch gerne. Meine Erfahrung ist, also ich habe sie ganz durchgelesen, ich habe auch eine ausführliche Rezension dafür geschrieben und manche Sachen sind auch darin ja ganz gut, aber ich habe ab und zu mal in Jugendstunden daraus vorgelesen. Und die Reaktion der Jugendlichen war immer dieselbe. Jetzt lasse ich Sie mal raten. Wenn ich aus der Volksbibel vorgelesen habe, was war die Reaktion der Jugendlichen? Nein, gar nicht so sehr. Eigentlich egal. Selbst in ganz konservativen Gemeinden oder in modernen Gemeinden war immer dieselbe, nämlich die Jugendlichen haben gelacht. Und jetzt ist ja für mich die Frage, ist das die Absicht, die das Wort Gottes hat? Wir lesen daraus vor und dann lacht man, ah, wie komisch. Dann müssen wir sagen, nee, das kann es doch nicht sein. Sondern das Wort Gottes soll uns ja ansprechen. Da soll uns Gott begegnen. Da sollen wir etwas von der Heiligkeit Gottes spüren. Und da würde ich schon sagen, allein schon diese Reaktion zeigt für mich, dass es eigentlich nicht das ist, was Bibel bewirken soll. Und wenn dadurch jemand zum Glauben kommt, dann würde ich sagen, Halleluja, Gott kann Wunder tun. Und das ist ja auch so. Deshalb, ich will jetzt auch nicht dagegen kämpfen, aber ich will sagen, wenn man auswählt, es gibt so viele gute Bibelübersetzungen, deshalb, man muss nicht unbedingt die nehmen. Also, und jetzt könnte ich lange aufzählen, also ich habe ein Büchlein darüber geschrieben, da nenne ich dann auch insgesamt, ich habe ungefähr 20 gute deutsche Bibelübersetzungen. Und je nachdem, ein bisschen als Geschmack, will man die Bibel so flächig lesen, mal ein ganzes biblisches Buch durch, was ich empfehlen würde. Wer das noch nicht gemacht hat, manchmal gehen einem die Augen darüber auf, weil man Zusammenhänge erkennt, die man nicht erkennt, wenn man immer nur einzelne Verse rausliest. Ich habe das mehrfach gemacht, das letzte Mal auch bei einer Freizeit, die ich gehalten habe. Da habe ich dann den Freizeitteilnehmern gesagt, heute Nachmittag biete ich euch an, ich lese euch mal ein ganzes biblisches Buch vor. Und dann habe ich das Lukas-Evangelium vorgelesen. Das Lukas-Evangelium ist das längste Buch des Neuen Testaments. Aber man kann das, wenn man flüssig liest, in 3-4 Stunden durchlesen. Und vielen, die zugehört haben, die haben gesagt, plötzlich, ich habe manche Sachen ganz neu und anders verstanden. Weil wir müssen ja auch davon ausgehen, diese biblischen Schriften wurden ursprünglich nicht geschrieben, dass man da ein paar Verse draus liest. Die Briefe von Paulus, ja, wenn man einen Brief liest, liest man auch nicht nur zwei Sätze und dann liest man morgen weiter und übermorgen weiter, sondern den ganzen Brief. Und der Römerbrief ist ein Brief. Und der erste Korintherbrief, zweite Korintherbrief, Galaterbrief, das sind ja alles solche Briefe. Und manchmal kann einem das helfen. Einem können ganz neue Sachen bewusst werden. Also deshalb möchte ich allen animieren, die mal jetzt sagen, so meine Bibel lese, die ist an einen toten Punkt gekommen, probier das doch einmal. Die ein ganzes biblisches Buch durchzulesen. Und wie gesagt, dann macht man ja vielleicht nicht jeden Tag, aber mal am Sonntagnachmittag oder mal einen Abend dafür Zeit nehmen, statt einen Film zu schauen, zu sagen, jetzt mal 3 Stunden biblisches Buch. Manche sind auch viel, viel kürzer, die kann man in einer halben Stunde oder in einer Stunde durchlesen. Und man wird merken, es werden ganz neue Perspektiven dadurch klar. Und für solch ein Lesen, da würde ich eher so eine leicht lesbare Übersetzung empfehlen. Wie zum Beispiel die Hoffnung für alle. Oder eine, die ich auch sehr gut fand, ist die neue evangelistische Übersetzung von dem Karl-Heinz van Heiden. Die fand ich auch sehr gut zum Lesen. Also es gibt so ein paar Übersetzungen, die sind sehr leicht zu lesen und da kann man besser so flächendeckend mal lesen. Nicht um an einer Stelle in die Tiefe zu gehen, sondern mal um so den großen Zusammenhang vor Augen zu haben. Und wer das noch nicht getan hat, da würde ich sagen, macht das einmal. Das kann einen ganz neuen Leseeindruck bekommen und einem können Sachen wichtig werden, die einem bisher vielleicht nicht aufgefallen sind. Wenn man jetzt so intensiver sich mit Bibeltexten auseinandersetzen will, genauer reinschauen will, ja, dann würde ich eher so Übersetzungen empfehlen, die sehr genau sind, die auch sehr dem Originaltext entsprechen. Und da habe ich ja schon mal ein paar genannt, die Elberfelder Bibel oder die Schlachter Bibel oder die Luther Bibel oder die Zürcher Bibel oder auch die Einheitsübersetzung. Das sind durchaus Bibeln, die relativ gut sind. Natürlich kann man jetzt an jemanden sagen, ja, da ist aber eine Stelle, die passt nicht genau oder da ist eine Stelle, die passt nicht genau. Aber es gibt eben keine Bibel, die hundertprozentig sicher und perfekt ist. Ja, jetzt sagen mir wahrscheinlich einige, doch, meine. Ja, das kann schon sein, aber ich würde sogar empfehlen, so mache ich es auch, wechselt ab und zu mal die Bibelübersetzung. Ihr werdet nämlich plötzlich merken, so geht es mir, bei manchen Stellen schaue ich da hin und denke, das kann doch gar nicht sein, dass das da so steht. Ja, warum? Weil ich vielleicht 5 Jahre, 10 Jahre immer eine Bibelübersetzung habe und dann kenne ich den Text schon. Und jetzt habe ich mal eine andere und da wird ein anderer Akzent gesetzt und plötzlich fallen mir noch ganz neue Aspekte auf, die auch im Text drinstehen. Also deshalb, ich mache das alle paar Jahre, wechsel einmal. Meine erste Bibel, das war so eine alte Lutherbibel, 1912er Text. Und das war dann noch so richtig heftig so, ne? Da stand dann eben das noch Sintemal und das Weib und so, ne? Also richtig so starke Ausdrücke, die man heute ja gar nicht mehr so versteht. Also viele zumindest nicht. Und da muss ich sagen, ich habe damals angefangen, Bibelverse auswendig zu lernen. Das ist übrigens auch, finde ich, eine ganz wichtige Sache in der Auseinandersetzung mit der Bibel auswendig lernen. Weil das begleitet einen durch den Tag. Manchmal ist es so, ich mache mir irgendwas Gedanken oder ich bin irgendwo unterwegs und mir kommen Bibelverse in Erinnerung. Allerdings merke ich eben auch, ich habe angefangen, auswendig zu lernen nach der 1912er Luther-Übersetzung. Und dann manches Mal, wenn ich dann so frei zitiere, dann muss ich aufpassen, schnell noch ein bisschen umübersetzen. Denn wenn dann irgendwas von dem Weib und Adam erkannte sein Weib, wenn ich das dann so sage, das kann heute manchmal Irritationen hervorrufen, weil Weib heute eher negativ gedeutet wird, zur Zeit Luthers natürlich nicht. Und deshalb übersetze ich dann schnell im Kopf, nicht? Und Adam erkannte seine Frau. Ja, dann ist das wieder verständlich und man muss ja da nicht irgendwie solche alten Begriffe benutzen, aber das bleibt eben, wenn man es auswendig lernt. Ne? Ja, und dann bin ich später übergegangen zu einer neueren Luther-Übersetzung und dann habe ich einige Jahre die Zürcher Übersetzung gelesen, eben auch, wo ich in der Schweiz war, da viel mit der reformierten Kirche zu tun gehabt habe. Jetzt lese ich seit einigen Jahren die Schlachter-Übersetzung, auch eine gute Übersetzung. Also, aber ich finde es auch wertvoll, würde es auch jedem empfehlen, der es bisher nicht gemacht hat, ab und zu mal die Bibelübersetzung zu wechseln. Und man bekommt plötzlich bestimmte Bibelverse ganz neu mit. Es wird ganz bereichernd dadurch, darin zu lesen. Und wenn einem die Bibel lieb geworden ist, man musste ja nicht wegschmeißen. Das tue ich ja mit meinen alten Bibeln auch nicht. Sondern bei mir stehen die alle schön da im Regal, die alten. Häufig ist sogar noch so, die zerfleddern ja mit der Zeit. Und bei mir ist es so, wenn mir wichtige Gedanken kommen, ich lege dann gerne irgendwelche Zettel rein. Und mit der Zeit wird meine Bibel immer dicker. Und ab und zu muss ich sie dann mal entrümpeln, alles wieder rausholen. Sonst geht sie eben kaputt. Also deshalb, ich würde auch durchaus sagen, man kann mal Sachen reinlegen, die einem wichtig geworden sind, aber eben, wie gesagt, das kann dazu führen, dass sie dann irgendwann mal hinüber ist. Also bei dieser Bibel gibt es noch eine ganz spezielle Geschichte, die war nämlich schon fast hinüber. Der Umschlag ist abgefallen und die Seiten sind auseinandergegangen und dann hat ein Bruder in der Gemeinde das gesehen. Und das war ein ehemaliger Buchbinder. Und dann hat er, also es war in Rente, und hat er gesagt, Michael, komm, gib mir deine Bibel. Und jetzt hat er sie so gemacht, die sieht besser aus, als da, wo sie neu war. Ja, wirklich, die hatte vorher so einen Pappdeckel und hier ist echt Leder und hier so mit Goldschnitt. Ja gut, das hier ist schon wieder ein bisschen verblasst. Das hat er so richtig schön gelb dann gemacht, nicht? So mit schon wieder ein bisschen verblasst. Aber da war ich dann ganz froh, sonst hätte ich wieder meine Bibel wechseln müssen. Jetzt habe ich sie noch ein bisschen länger. Also ich würde jedem empfehlen, nehmt mal eine andere Bibelübersetzung und lasst euch nicht irgendwo durch andere Christen verunsichern, indem sie euch sagen, diese Übersetzung ist falsch und diese ist falsch, sondern betet darüber, Gott wird euch dadurch ansprechen. Es gibt sehr, sehr, sehr viele gute Übersetzungen, also lest sie lieber. Das ist keine dieser Übersetzungen, gibt genau den Text wieder, den wir im Griechischen und Hebräischen haben. Jeder, der mal eine Fremdsprache gelernt hat, wird wissen, eine 1:1 Übersetzung kann es nicht geben. Warum? Weil schon das Wortfeld ist in jeder Sprache anders. Also wir können ja bestimmte Sachen gar nicht 1:1 übersetzen. Diejenigen, die Englisch kennen, ja, da wie übersetzt man denn It's raining cats and dogs? Ja, dann kann man genau wörtlich übersetzen, es regnet Katzen und Hunde, aber wer versteht das in Deutschland? Dann würden manche vielleicht sogar sagen, oh, hier hat Gott ein Wunder getan, es sind Katzen vom Himmel gefallen. Aber in Wirklichkeit ist das ein feststehender Ausdruck. Denn zum Beispiel, jetzt dann steht, ich habe es ja gerade genannt, Adam erkannte seine Frau. Ja, und jetzt kann man das wörtlich übersetzen, dann ist wörtlich übersetzt. Ja, aber was meint das denn? Im Deutschen ist es vollkommen missverständlich, weil wir würden den Eindruck haben, ah, du bist Eva. Nicht? Also er hat sie irgendwie jetzt erst nicht erkannt, dann erkennt er sie. Ja, aber wer hebräische Sprache kennt, der weiß, eigentlich ist damit gemeint, er schlief mit ihr zusammen. Das ist damit gemeint. Weil das Wort, dieses Wort, was da benutzt ist, ich glaube es ja da, das meint eben eigentlich miteinander schlafen, ein Euphemismus auf Hebräisch. Und wenn man das wörtlich übersetzt, dann versteht der deutsche Leser nicht unbedingt, was der hebräische Leser da oder Schreiber damit meinte. Und da merken wir, das ist das Problem mit Sprache. Oder im Hebräischen gibt es neben Singular und Plural noch ein Dual. Also wir kennen ja, eine Person tut was und mehrere Personen tun etwas. Im Hebräischen gibt es eine spezielle Verbform, da wird dann ausgedrückt, wenn zwei Personen etwas tun. Ja, wie will man das übersetzen? Da gibt es gar keine Form im Deutschen, die dem entspricht. Da muss man das umschreiben oder einen Satz draus machen oder einen Halbsatz oder so. Und das sind jetzt nur so ein paar Beispiele. Ich könnte noch viele, viele andere Beispiele nennen, um zu sagen, man immer, wenn man übersetzt, interpretiert man ein Stück weit. Und deshalb eine Übersetzung, die vorgibt, genau den Originaltext wiederzugeben, kann es gar nicht geben, weil die Sprachen zu unterschiedlich sind. Man kann nicht 1:1 übersetzen, manchmal, weil es das Wort dafür gar nicht gibt. Manche wissen ja, dass für das deutsche Wort Liebe gibt es im Griechischen 4 verschiedene Begriffe. Aber wir haben die nicht, wir müssen das dann umschreiben. Zum Beispiel die Elternliebe, das ist aber dann ein ganz anderes Wort, als was da gemeint ist. Da kann man das in einem Verb hineinpacken. Das können wir so nicht. Das heißt, wir müssen es umschreiben. Ja, irgendwo hatte ich mal gelesen, dass die Eskimos so an die 20 verschiedene Worte für Schnee haben. Jetzt können wir sagen, gut, die Jünger waren keine Eskimos, nicht? Zum Glück, dann kommt das da nicht drin vor. Aber wie will man das übersetzen? Wir haben im Deutschen ein Wort. Da müssen wir also sagen, der neu gefallene Schnee, der lange liegende Schnee, der krümelige Schnee. Aber das ist dann eben nicht genau das Wort, sondern dann Umschreibungen. Und damit, also ich will ja nur etwas Sensibilität wecken. Ja, ursprünglich wurde das Wort Gottes in Griechisch und in Hebräisch geschrieben. Das Alte in Hebräisch, das Alte Testament, das Neue in Griechisch. Und wer nun so viel Kapazität hat, das auch noch zu lernen, diese Sprachen, der ist gut bedient. Der kann es dann in der Originalsprache lesen. Aber ich habe es gelernt. Nicht? Also ich habe Hebräisch gelernt, Griechisch gelernt. Allerdings muss ich sagen, die meisten deutschen Bibelübersetzungen sind so gut, dass es uns gar nicht so sehr viel mehr hilft. Es sei denn, wir machen dann Wortstudien an einzelnen Stellen. Aber da braucht selbst der Griechisch und Hebräisch kennt, braucht Wörterbücher, Grammatiken. um dann die Kenntnis der anderen Fachleute heranzuziehen. Kaum einer kann so flüssig Griechisch und Hebräisch übersetzen wie seine Muttersprache. Auch kaum einer der Theologen. Sondern braucht dann wieder Fachliteratur zur Hilfe. Und das ist ja gut, nur Sie können die Bibel auch verstehen, ohne fließend Griechisch und Hebräisch zu können. Zum Glück. Das ist übersetzt und sehr, sehr gut übersetzt. Also das soll jetzt die Motivation sein, grübeln Sie nicht zu lange über die richtige Bibelübersetzung, setzen Sie diese Zeit lieber dafür ein, die Bibel zu nehmen und drin zu lesen. Wechseln Sie ab und zu mal die Bibelübersetzung, das hilft, neu aufmerksam zu werden, was Gott sagen will. Lesen Sie mal flächig ganze biblische Bücher durch, und dafür gibt es spezielle Bibelübersetzungen, damit man die Zusammenhänge deutlicher vor Augen bekommt. Ich würde Ihnen auch raten, das ist vielleicht so ein Schlüssel zum motivierten Bibellesen, verändern Sie häufiger einmal Ihre Art und Weise des Bibellesens. Denn alles in unserem Leben, wenn wir es regelmäßig immer gleich tun, kann zu einer einschläfernden Gewohnheit werden, kann eine gewisse Langeweile auslösen. Das ist klar. Wenn wir immer wieder dieselben Sachen machen, wir konzentrieren uns irgendwann nicht mehr darauf. Da habe ich eine Untersuchung gelesen, viele Leute, wenn sie ihren Weg mit dem Auto zur Arbeit fahren, können sich hinterher nicht mehr erinnern, was da gelaufen ist. Weil sie diese Strecke so häufig gefahren sind, das geht fast automatisch. Und genauso kann es auch sein, manchmal beim Beten, wenn man immer dasselbe betet, man weiß hinterher gar nicht mehr, was man gebetet hat. Und auch manchmal beim Bibellesen. Wenn man Bibellesen interessant gestalten will, ist es gut, ab und zu einmal die Sache zu verändern. Wie? Zum Beispiel den Ort verändern, an dem man liest. Wenn jetzt die Sonne herauskommt, warum nicht mal Zeit nehmen, sich irgendwo im Garten hinzusetzen, wo es grünt und blüht und die Sonne scheint, und da vielleicht mal ein paar der Psalmen zu lesen, wie wunderbar Gott die Natur geschaffen hat. Und Sie werden merken, das wird Sie viel mehr ansprechen, als wenn Sie zu Hause am Wohnzimmertisch sitzen und dasselbe lesen. Also manchmal kann einfach der Ort, an dem wir sind und Bibel lesen, kann Bibellesen interessanter machen, spannender machen, irgendwie einen Weg zu unserem Herzen finden, solche Sache. Oder es kann auch sein, dass man die Art und Weise, wie man Bibel liest, mal verändert. Also ich habe einige Jahre lang nach so einem Bibellesezettel. Eine Zeit lang hatte ich mal den Eitlinger Bibellesezettel, dann hatte ich mal vom Bibellesebund den Bibelleseplan und so, ganz verschiedene. Und das fand ich dann gut, war bereichernd, aber dann habe ich auch mal wieder damit aufgehört. Dann habe ich zum Beispiel eine Zeit lang einfach ein biblisches Buch nach dem anderen, also jeden Morgen dann ein paar Verse gelesen und dann am nächsten Tag weiter die nächsten. Und dann ein biblisches Buch, jetzt nicht im großen Stück, sondern konzentriert mal ein paar Verse nacheinander gelesen. Und das meine ich auch mit der Art und Weise, wie wir die Bibel angehen. Da kann es, wenn wir verschiedene Formen wählen, können uns manche Sachen wieder neu lebendig werden. Und es kann das, was manchmal sonst gewöhnlich oder viel Überwindung braucht, kann eben wieder neu Freude machen. Und wir erleben mehr, dass Gott uns dort anspricht. Oder es kann auch so sein, das habe ich eine Zeit lang so gemacht, einen bestimmten Bibeltext jede Woche, jeden Tag den gleichen. Also das heißt, einen gewissen Bibeltext einmal gelesen, da fielen mir Sachen auf. Und am nächsten Tag nochmal gelesen, da fielen mir andere Sachen auf. Und dann mit der ganzen Woche fiel mir plötzlich auf, wie vielfältig dieser Bibeltext ist. Denn manche Sachen gehen einem erst auf, wenn man es häufiger liest. Also auch das kann mal so eine Vorgehensweise sein. Also mal so ein ganzes biblisches Buch, mal mit so einem Andachtsheftchen, mal einen Vers nach dem anderen, so Stück für Stück, mal immer wieder denselben Text, um dann vertieft darüber nachzudenken. Das ist dann mehr dieses, würde ich sagen, dieses Meditieren über dem Wort Gottes. Na, so könnte ich das sagen. Mal kann es hilfreich sein, je nachdem, jetzt muss man sagen, will ich das oder will ich das nicht, manche malen in ihrer Bibel das an. Also ich mache das nicht, das ist aber eine Mentalitätssache, wenn man sich dafür entscheiden oder nicht. Andere haben damit gute Erfahrung, so bestimmte Dinge in der Bibel zu markieren, zum Beispiel alles, was Gott sagt, rot, oder alle Verheißungen, grün, oder alle Ermahnungen, blau oder so etwas. Und das dient ja erstmal dazu, dass ich konzentrierter lesen muss. Ich muss mir bei jedem Text die Frage stellen, oh, wo ist da jetzt eine Aussage Gottes? Wo ist da eine Ermahnung? Wo ist da eine Verheißung? Und dann kann das dazu führen, dass mir plötzlich deutlich wird, wie viele Verheißungen in der Bibel drin sind. Oder wie viele Ermahnungen. Oder wie viele Aussagen über Gott. Und deshalb auch so ein systematisches Lesen, mal die ganze Bibel durchgehen oder einzelne Bücher durchgehen, nach solch einer Systematik, dass ich mit Farben direkt dann markiere, kann für viele eine Hilfe sein, um neu einen Bibeltext, den man schon zu kennen meint oder auch schon kennt, wieder neu lebendig zu machen. Ich habe das eine Zeit lang auch gemacht, so eine Art Tagebuch zum Bibellesen geführt. Ich weiß nicht, ob Sie diese Idee mal gehört haben. Also da kann man irgendein Schulheft so nehmen. Oder ein Zettel. Und dann jeden Tag aufzuschreiben, was mir im Bibellesen wichtig geworden ist. Und ich habe das als sehr interessant empfunden, dann später sowas mal durchzublättern. Weil ich muss sagen, viele Male, wo ich in der Bibel gelesen habe, das war zu dem Zeitpunkt interessant, aber ich habe es dann nachher auch schnell wieder vergessen. Und da kann es helfen, während ich aufschreibe, muss ich mich nochmal konzentrieren, es vertieft sich und wenn ich es später nochmal durchlese, dann kommt es viel schneller wieder in Erinnerung. Darüber hinaus hat es den schönen Nebeneffekt. Bei uns in der Gemeinde ist es so, dass wir meistens am Sonntag eine Zeit haben, wo man weitergeben kann, was einem wichtig geworden ist im Glauben, so einen persönlichen Austauschzeit. Und da geht es mir manches Mal so, wenn ich dann im Gottesdienst sitze, dann fällt mir erstmal nichts ein. Obwohl in der vergangenen Woche sind mir Sachen wichtig geworden, aber die sind schon wieder ein paar Tage her. Und dann ist das häufig eine Zeit, wo ich da mal Revue passieren lasse. Was ist denn in der vergangenen Woche? Und selbst wenn ich dann in diesem Gottesdienst gar nichts sage, finde ich das wieder bereichernd, mich zu erinnern, was habe ich in der letzten Woche mit Gott erlebt. Und dafür kann auch solch ein Heft dienen, wenn man das Ganze mal aufschreibt. Also auch solche Sachen können dazu helfen. Wenn man mal eine Phase hat, in der einem das Bibellesen gar nicht so richtig Spaß macht, dann würde ich auch empfehlen, mal eine Zeit lang sich mit einer anderen Person zu treffen zum Bibellesen. Auch das kann ganz neue Horizonte eröffnen. Und zwar erst einmal, weil dem anderen meistens auch andere Dinge auffallen als mir. Und das weckt zum Nachdenken. Auch darüber, weil ich dann ja gezwungen bin, mal etwas zu formulieren. Das heißt, wir sitzen da zusammen und jetzt fragt er ja, was denkst du denn über den Text? Wenn ich alleine vor dem Text bin, dann kannst du auch sagen, ich lese das durch, klappe zu, dann war es das halt. Hier drücke ich mich aus. Der andere sagt vielleicht seine Auffassung und ich komme plötzlich ins Gespräch über den Bibeltext auf eine ganz andere Art und Weise, als wenn ich nur alleine lese. Und das kann durchaus für eine gewisse Zeit mal sein, dass man sagt, so, ich mache vielleicht einmal in der Woche ab, mit jemand anders zusammen in der Bibel zu lesen. Und nebenher kann das ja sogar noch einen positiven Aspekt haben. Vielleicht gibt es bei Ihnen in der Gemeinde irgendeinen jungen Christen oder der am Anfang des Glaubens steht, der mit dem Bibellesen noch nicht so gut zurechtkommt. Dann können Sie sogar hier gleich noch einen Gemeindedienst damit verbinden. Laden Sie den ein und sagen, komm hier am Nachmittag oder Abend, wir trinken zusammen einen Kaffee und dann lesen wir zusammen in der Bibel. Und Sie helfen dem anderen, einen Zugang zur Bibel zu bekommen. Und Sie werden häufig staunen, wie der andere Ihnen dann auch helfen kann, neue Dinge in der Bibel zu erkennen. Das geht meistens dann auf Gegenseitigkeit. Also auch solche Sachen empfinde ich als durchaus hilfreich. Also was ich jetzt gesagt habe, war ja mal Abwechslung, ist mal etwas anders zu machen, mal auf eine andere Idee zu kommen. Und das kann neue Freude am Bibellesen wecken, kann neue Aspekte wichtig werden lassen, wo man schon meinte, den Bibeltext immer zu kennen. Und dass man den Bibeltext kennt, das geht ja manchmal schon meinen Kindern so. Also wenn ich denen da mal was vorlese oder erzähle, dann sagen sie, Papa, kenne ich schon alles. Und ich meine, dann fühle ich mich manchmal herausgefordert, mal so Geschichten zu nehmen, also aus dem Alten Testament. Und dann, da, hast du schon mal gelesen? Dann, was steht in der Bibel? Ja, was die eben meinen, ist, die sind von klein auf in der Kinderstunde gewesen. Klar, sie kennen die Geschichte von David und Goliath und Jonathan und was weiß ich, das kennen die ja alles. Aber natürlich heißt das nicht, die ganze Bibel kennen. Und genauso geht es mir. Nachdem ich über 30 Jahre Christ bin, ich entdecke immer noch wieder neue Sachen in der Bibel. Obwohl es vielleicht Verse sind, die ich schon mal gelesen habe. Aber jetzt sind sie in einer anderen Lebenssituation. Ich habe sie in einer anderen Übersetzung gelesen. Ich denke über einzelne Formulierungen anders nach, weil ich ja auch in einer anderen Lebenslage bin. Deshalb hier immer wieder auch selben Verse lesen. Ich habe ja gesagt, auswendig lernen würde ich jedem empfehlen. Es gibt da so Kurse zum auswendig lernen. Man kann sich das auch selbst auf Kärtchen aufschreiben. Also das ist, finde ich, gut zum Lernen, dass man jetzt nicht nur den Bibeltext hat, sondern auf dem Kärtchen aufschreibt, so die Rückseite der Vers, wo er steht und auf der anderen Seite den Text und dann immer so Stück für Stück auswendig lernen. Ich habe es auch mal probiert, das dann selbst so aufgesprochen auf Kassette und so dann immer wieder angehört, also über Ohrhörer. Geht auch, kann man auch machen. also auf verschiedene Art und Weise das Wort Gottes wirken lassen. Was es heute gibt, sehr, sehr günstig. Auf MP3, ganze biblische Bücher. Man kann das im Auto mitnehmen und zwischendurch mal hören. Das ist ja jetzt nicht für die intensive Bibelstudium, sondern das ist mehr für dieses Flächige, so mal so die erzählenden Bücher. Das kann man auch, während man eine routinemäßige Strecke fährt, muss man sich nicht sehr tief konzentrieren. Da kann man auch so mal biblische Bücher hören, also vorgelesen bekommen. Auch das ist noch eine andere Art und Weise, die Bibel kennenzulernen. Also das sind jetzt so eine ganze Menge verschiedene Punkte, wo man sagen kann, das könnte ich mal ausprobieren, so oder so damit umzugehen. Wenn wir jetzt mal so eine ganz einfache Bibelzeit nehmen, dann haben wir also irgendeine der Bibeln. Ich habe ja gesagt, es gibt mehrere gute. Und dann gibt es so ein bisschen Handwerkszeug, wo ich jedem Christen empfehlen würde, so und so vorzugehen. Wahrscheinlich die meisten von Ihnen tun das ja auch schon lange so. Ich würde empfehlen, zuerst beim Bibellesen zu beten. Das klingt sehr selbstverständlich, aber ich halte es für unheimlich wichtig, weil wir wollen ja erwarten, dass Gott zu uns spricht. Und das tut er nicht, das tut die Bibel nicht automatisch, sondern ich muss ja von Gott erwarten, dass er durch das Wort Gottes mir etwas weiterzugeben hat für mein geistliches Leben, für diesen Tag oder für Entscheidungen. Und dann würde ich sagen, einen Bibeltext lesen, erst einmal einfach so, wie er da steht. Denn ich bin überzeugt davon, dass die meisten Dinge in der Bibel, die sind für jeden verständlich. Da muss man nicht Theologe sein dafür. Dann würde ich allerdings sagen, es gibt manchmal einzelne Worte, einzelne Begriffe, einzelne Zusammenhänge, die schwer verständlich sind. Und jetzt kann man in die Gefahr kommen, wenn man sich nicht gut auskennt, die falsch zu interpretieren. So sind zahlreiche Sekten und Irrlehren entstanden. Zum Beispiel gibt es dann im 1. Korintherbrief die Stelle von den Frauen, die Frauen werden selig durch Kinder gebären, schreibt Paulus da. Timotheus, die Frauen werden selig durch Kinder gebären. Und jetzt könnte man ja, wenn man das so liest, auf die Idee kommen, aha, Frauen, die Kinder haben, die brauchen sich gar nicht bekehren, brauchen keine Christen werden. Die Männer, die müssen sich bekehren und die Frauen müssen Kinder bekommen. Und dann merken wir, nee, so ist das ja nicht gemeint. Allerdings, wenn man jetzt nicht mehr ein bisschen nachgräbt, nicht mal sieht, was ist denn da eigentlich mit gemeint, kann man zu solch einer Idee kommen und die Sekte der Mormonen vertritt das genauso. Die Mormonen nehmen diese Bibelstelle und sagen dann tatsächlich, eine Frau wird gerettet, wird selig, wenn sie Kinder hat. Deshalb soll auch jede mormonische Frau Kinder haben. Das ist ja klar, für die Errettung, ganz wichtig. Und da merken wir, das natürlich eine Missinterpretation. Das steht ja so weder an der Stelle noch an irgendeiner anderen. Was da wahrscheinlich gemeint ist, also wenn ich es jetzt mal deute, damit Sie mit der Frage nicht die ganze Nacht nicht schlafen können, will ich Ihnen dann meine Lösung dafür geben. Meine Lösung ist, dieses Wort selig kann nämlich auch übersetzt werden, sie wird glücklich oder zufrieden. Und das steht nämlich genau im 1. Timotheusbrief in dem Zusammenhang, da steht, die Frau soll nicht alle möglichen Bänder und Spangen und Gold und Silber und sonst irgendwas haben. Also damit soll eher gesagt werden, viele Frauen empfinden ihre Erfüllung für die Aufgabe, die sie haben, nicht nur darin, dass sie sich präsentieren, wie schick sie sind, sondern darin, dass sie Kinder haben, erziehen, dass das eine Art Erfüllung geben kann. Und dieses Wort kann eben auch, sagen wir, glückselig heißen, also glücklich, zufrieden. Das heißt, das muss nicht übersetzt werden als gerettet oder als selig werden. Also so würde ich es eher interpretieren. Aber das geht ja jetzt nicht um diese Stelle, nur weil ich sie genannt habe, will ich eine Deutung nennen. Ja, was will ich sagen? Wenn man so einen Text liest und man ist sich nicht ganz sicher, dann würde ich immer empfehlen, man sollte als erstes ein Bibellexikon dabei haben. Als Bibellexikon empfehle ich hier in erster Linie dieses von Rienecker und Meyer herausgegebene Bibellexikon. Erstmal, weil es einbändig ist und weil es sehr zuverlässig ist, leicht verständlich und lesbar ist, recht bibeltreu ist, also keine Bibelkritik drin ist, dieses Lexikon von Rienecker und Meyer, weil da sind manche Dinge erklärt, auf die man sonst nicht direkt kommt. Beispielsweise, da lesen wir, Jesus sprach mit den Sadduzäern. Und jetzt die meisten Bibelleser, die wissen schon, aha, das waren ja die Bösen. Ja, aber das waren nicht nur einfach die Bösen. Denn da ist ja die Frage, ja gut, wann anders hat er mal von den Pharisäern? Das ist alles dasselbe. Und die Schriftgelehrten, auch alles dasselbe. Nein, das ist was ganz anderes. Das sind alles verschiedene Gruppen mit verschiedenen Schwerpunkten. Und was die denn genau glaubten, Das kann man in so einem Bibellexikon nachlesen. Also dann stößt man auf so ein Wort und dann kann man mal sehen, ah, was steht denn dazu drin? Oder Stiftshütte. Dann denkt man, ja, Stiftshütte, ja, das war doch irgendwie sowas, da wo sie gebetet haben. Ja, dann kann man mal nachschauen, Stiftshütte, und dann steht genau, wie ist sie aufgebaut. Da ist sogar noch eine Grafik, wie sie ausgesehen hat. Und dann kann man viel interessierter und mit viel mehr Verständnis diesen Bibeltext lesen. Also hier würde ich sagen, jeder sollte auch beim Bibellesen so ein Bibellexikon dabei haben. Das erklärt kulturelle Begriffe, historische Hintergründe, geografische Besonderheiten. Die kann man da nachschlagen und dann findet man gleich eine gute Erläuterung und die kann einem dazu helfen, den Text besser zu verstehen. Ich habe eine Zeit lang die Bibel auch so gelesen, dass ich sie mit einer Konkordanz gelesen habe. Wahrscheinlich viele wissen, was das ist. Das sind also biblische, das ist ein Buch, in dem dann bestimmte Worte der Bibel aufgezählt sind und dann alle Stellen, an denen dieses Wort vorkommt, also alle Bibelstellen in Kurzform. Meistens, die meisten Konkordanzen sind dann allerdings zusammengefasst, dann werden nur die wesentlichen genommen. Es gibt dann die Computerkonkordanz zum griechischen Neuen Testament, die ist dann vollständig. Aber das ist dann auch wieder zu lang. Eine der weit verbreitetsten, gerade für die Lutherbibel, ist die Bremer Handkonkordanz, auch recht gut. Das heißt, mich interessierte dann einfach einmal, was sagt die Bibel denn generell über Freude zum Beispiel? Und dann kann man so eine Konkordanz nehmen und hat man mal alle Stellen, also alle wesentlichen Stellen, wo in der Bibel es über Freude steht. Die steht meistens nicht ausführlich, da muss man schon ein bisschen blättern, ah, da und dort und da. Und plötzlich bekommt man mal so einen Überblick über ein Thema in der Bibel, was angesprochen wird. Dafür sind Konkordanzen gut. Die sind auch gut, wenn ich an einer Stelle ein biblisches Wort lese, wie zum Beispiel jetzt dieses Seligwerden. Dann schaue ich mal in der Konkordanz nach und sehe auch an anderen Stellen, wo dasselbe Wort vorkommt und plötzlich ist mir viel klarer, was das Wort an dieser Stelle denn bedeuten könnte. Also auch der Vergleich ist dadurch hilfreich, dass eine Konkordanz. Wer, wie die meisten heute computertechnisch gut ausgerüstet ist, der hat das dann nicht unbedingt mehr in Buchform, sondern der hat das dann auch, kann es im Computer haben. Da gibt es dann mehrere Computerprogramme, auch im Internet verfügbar, wo man dann einfach ein Wort eingibt und dann werden alle Bibelstellen aufgelistet, die zu dem, wo das Wort vorkommt. Also da kann man es auch computertechnisch haben. Aber wer lieber was in der Hand hat, nicht? Also der kann dann so eine gedruckte Konkordanz und die sind gar nicht teuer. Also das sollte man auch haben, würde ich sagen, zum Bibellesen, weil das kann manchmal einen neuen Blick auf die Bibel werfen, kann dann bereichernd sein. Und was Drittes, was ich noch empfehlen würde, ist, ich würde empfehlen, jedem so einen Kurzkommentar zur Bibel anzuschaffen. Da gibt es verschiedene, es gibt einen sehr guten im Hensler Verlag von dem Herrn Wohlwurst. Dann gibt es im Brockhaus Verlag, da eine von dem F.F. Bruce, der ist auch ganz gut. Oder es gibt dann auch von dem, ich glaube, Dillenburger Verlagsgesellschaft, die haben das von dem William MacDonald rausgegeben. Die sind alle relativ ähnlich. Das sind relative Kurzkommentare, man liest also nicht seitenlang, aber das könnte man manchmal lesen, wenn man selbst einen Text gelesen hat, also nicht zuerst den Kommentar. Man hat erst den Text gelesen, hat sich auseinandergesetzt, Gedanken gemacht und dann kann man nachher nochmal nachschauen, ja, was haben denn so die Theologen zu diesem Text gedacht? Und da sind gerade diese Kurzkommentare, das ist meistens nur ein Band, also es ist jetzt nicht endlos lang, es gibt sonst auch Kommentare, das dann für einen Bibelvers 10 Seiten. Aber da fehlt ja manchmal die Zeit dazu. Häufig sind dann auch gespickt mit Fremdworten und griechischen, hebräischen Begriffen. Das ist mehr für die Spezialisten. Aber sonst so ein Kurzkommentar, ein zum Beispiel von den dreien, die ich genannt habe, die können helfen, dann auch nochmal so eine andere Rückmeldung zu bekommen, was denn bisher Leute und Theologen über diesen Text gedacht haben. Das kann auch noch ganz anregend sein, mit der Bibel umzugehen. Nun, und dann sollte man solch eine Bibellese immer auch mit Gebet beenden. Und ich denke, hier sollte im Gebet auch immer mit drin sein, hilf du mir, das umzusetzen? Hilf du mir, mich daran zu erinnern, was ich jetzt gelesen habe und darüber nachgedacht habe? Weil es ist ja ganz klar, das Bibellesen alleine verändert den Menschen noch nicht. Ich muss mich dann auch daran erinnern und ich muss dann mit der Kraft Gottes daran gehen, das, was ich gelesen und erkannt habe, im Alltag umzusetzen. Und das ist äußerst bereichernd. Ich glaube tatsächlich, ein Leben mit Gott lohnt sich. Und ein Leben mit Gott heißt, wie wir hier gerade gelesen haben, bei Timotheus, was wir gelesen haben, das bedeutet ein Leben mit der Bibel. Also ein Leben, wo wir die Bibel kennenlernen, wo Gott zu uns spricht. Und ich hatte das hier ja auch vorgelesen, was das dann eben bewirkt. Es wirkt Belehrung, Überführung, Zurechtweisung, Erziehung in der Gerechtigkeit und ein verändertes Leben, also Werke, die sich verändern. Diese 5 Sachen, die werden hier genannt, das verändert unser Umgang mit der Bibel. weil es eben nicht irgendein Buch ist, sondern weil hier ja drin steht, das haben wir ja auch gelesen, die heiligen Schriften sind von Gott eingegeben. Die sind nicht von den Menschen, die damals nur gelebt haben. Keine privaten Ideen, sondern hier steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur, und dann kommt das alles, was dann da genannt wird. Also zum Christsein gehört die Bibel dazu, ohne die geht's gar nicht. Jetzt gibt's aber bestimmte Dinge, wo es dann entweder langweilig werden kann oder wo wir mal neu auf Ideen kommen können, um das Bibellesen lebendig zu machen, wieder neu motiviert dadurch zu werden. Und wenn wir das tun, dann wird auch das Bibellesen das bei uns bewirken, was hier steht. Also diese Belehrung, Überführung, Zurechtweisung, Erziehung in der Gerechtigkeit und ein verändertes Denken und Leben. Und das wünsche ich jedem, der hier ist, in dieser Woche so etwas mitzunehmen, neu motiviert zu werden, sich Zeit zu nehmen, direkte Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes, nicht nur sekundär, was andere darüber denken, das kann man auch alles nochmal machen, aber selbst sich damit auseinanderzusetzen und dann Gott ein zu sich sprechen zu lassen. Ich hätte noch ein paar andere Tipps, aber wie das halt so ist, meine Zeit ist abgelaufen. Und einige werden sonst auf die Uhr schauen und sagen, jetzt überzieht er wieder. Nein, will ich nicht, sondern ich will hier Schluss machen. Ich möchte an der Stelle gerne noch mit Ihnen beten und dann allerdings auch die Möglichkeit lassen, noch für ein paar Rückmeldungen, Fragen, Ergänzungen oder Erfahrungen, die Sie mit dem Wort Gottes gesammelt haben, die andere motivieren können. Das ist heute Nachmittag, hatten wir ja nicht so viel Zeit zum Austausch, aber dass wir jetzt ein paar Minuten zumindest noch haben, darüber zu sprechen. Bevor wir das tun, möchte ich aber gerne noch an dieser Stelle mit Ihnen beten und lade Sie ein, mitzubeten. Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass du uns nicht in Unwissenheit hier auf der Erde gelassen hast, sondern dass du dich geoffenbart hast durch Propheten im Alten Testament und durch deinen Sohn Jesus Christus im Neuen Testament. Danke, dass all das, was du geoffenbart hast, aufgeschrieben worden ist und uns zuverlässig überliefert wurde. Danke, dass wir viele gute Bibelübersetzungen haben und dass du da durch diese Bibeln in unser Leben hineinsprechen willst. Dass du uns zeigen willst, wer du bist, wer wir sind, wie wir zu dir stehen, wie wir Vergebung der Schuld bekommen können, wie wir anders denken und leben können, wie du die Welt verstehst und wie wir sie dann auch verstehen und interpretieren können. Ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder daran erinnerst und uns Freude und Mut und gute Ideen gibst, wie wir dein Wort besser kennenlernen können, dranbleiben, immer mehr von dir erfahren. Hilf du uns, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Gib du uns Verständnis durch deinen Heiligen Geist, wenn wir in deinem Wort lesen, dass wir es einordnen können. Und noch mehr, hilf uns, das, was wir dann verstanden haben, auch umzusetzen. Dass es nicht nur etwas bleibt, was im Kopf ist, was verstanden ist, sondern was unser Leben verändert, unser Reden verändert, unser Denken verändert und auch unsere Taten verändert. Danke, dass wir da nicht nur für uns alleine stehen, sondern dass du an unserer Seite stehst, dass du uns Tipps gibst, ganz konkrete Hilfen gibst und durch den Heiligen Geist Kraft gibst, das dann auch zu tun. Amen.